Ich möchte euch gerne heute eine Moralpredigt halten. Und ich möchte es nicht gerne, aber ich vermute, ich soll es. Und vielleicht denkt ihr auch, nee, Moralpredigt, oh nee, da habe ich ja sogar keinen Bock drauf. Das klingt ja schon total scheiße. Eine Moralpredigt zu hören, da bin ich doch hier in der falschen Gemeinde. Deswegen gehe ich ja gerade vielleicht zu den Jesus Freaks, weil ich ja keine Moralpredigten hören möchte. Aber die Unmoral ist eigentlich auch nicht wirklich die Alternative jetzt dazu, zur Moral. Das ist irgendwie, wenn man so über Moral predigt, dann haben der ein oder andere hat dann direkt so eine ungnädige, totalitäre, harte, strenge im Kopf. Wo es irgendwie um Selbsterlösung geht, wo es darum geht, dass es total wichtig ist, ein astreines Leben zu führen. Und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, darüber zu reden. Und auch auf so ein Leben habe ich eigentlich gar keine Lust. Und das ist auch nicht das, was Jesus gesagt oder gelebt hat, obwohl vieles von dem, was er gesagt hat und wie er gelebt hat, so verstanden wird von manchen Leuten auf der Welt. Und das krasse Gegenteil dazu wäre ja so die Unmoral, dass man sagt, das ist so die absolute Beliebigkeit, alles ist egal, irgendwo jeder kann alles machen, was er will und man muss irgendwie jede Meinung, jedes Verhalten irgendwie so hinnehmen, wie es ist und es ist so die, Freiheit ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie alles ist erlaubt und es gibt keine Grenzen mehr. Und auch das ist ein Punkt, auf den ich keinen Bock habe. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Jesus gemeint hat, mit Leben, mit Nachfolge bei ihm. Obwohl vieles von dem, was Jesus gesagt und getan hat, genauso verstanden wird von manchen Leuten. Denn Jesus irgendwie vereint sowohl auf der einen Seite die extremsten, höchsten moralischen Maßstäbe, Standards und sagt, so sollt ihr leben. Und er ist auch extrem tough. Und auch extrem tough, dass das ein oder andere, man eigentlich die Predigt, keine Ahnung, in unseren Breitengraden hauptsächlich daran besteht, die Worte Jesu ein bisschen abzuschmälern und zu sagen, ganz so schlimm hat der Herr es ja nicht gemeint, mit den Beschimpfungen, die dann auch manchmal kamen und mit denen, was die Leute eigentlich verdient haben, die so leben, wo wir dann immer sagen, ganz so ist es ja nicht, eigentlich ist er doch ein netter Kerl und kriegt das nicht einen falschen Herr in den Hals, der Herr, hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt? Nein, der Herr ist auf der einen Seite der Moral und im positivsten Sinne und ein göttliches Leben, der sagt, wie es gelebt werden soll und wie es gelebt werden kann. Auf der einen Seite ist er auch gleichzeitig der all diejenigen, die das überhaupt nicht auf die Kette bekommen und die vielleicht von diesen Standards meilenweit entfernt sind, total annimmt. Ohne Grenze, ohne Ausgrenzung, der irgendwie auch mit den Leuten super klarkommt, auch wenn die eigentlich gar nicht danach leben, was er so sagt. Und das hat damals die Leute schon irgendwie auch so ein bisschen irritiert. Ja, was denn jetzt? Bist du jetzt so ein Strenger oder bist du jetzt so ein Liberaler? Und haben das irgendwie nicht so richtig auf die Kette bekommen. Einmal ist Jesus zu Gast bei Simon, einem Schriftgelehrten, der mal aussatzerkrankt war und wieder zu dem Zeitpunkt gesund war. Ich nehme an, dass Jesus ihn gesund gemacht hat. Und als sie da beim Abendessen sitzen, kommt eine Frau rein, die scheinbar nicht oder die war definitiv nicht eingeladen. Und sie setzt sich zu Jesus und beschmust ihn. Beschmust ihn, aber auch sehr distanzlos. Heult an seinen Füßen mit den Haaren, wischt seine Füße ab, dann streichelt sie ihm den Kopf und gießt noch Öl über seinen Kopf. Und die ganzen Leute sagen, hey Mann, wenn das doch ein Prophet wäre, und eigentlich ist er doch einer von uns, der sagt, wie man gelebt werden soll, der auch das Alte Testament wieder hochhält und so weiter. Wenn er doch ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, dass das eine Nutte ist. Und er lässt sich von der so begrabbeln. Und Jesus hat kein Problem damit. Irgendwie hat er dann noch so einen Dritten. Also ist er weder der Hardliner, der die Moralkeule schwingt, noch ist er der totale Liberale, dem eigentlich alles völlig wurscht ist. Und im ganz Konkreten möchte ich heute mal auch über das sprechen, über das Thema Prostitution. Jesus hat mit, auch gerade diese Begegnung auch mit der Prostituierten gehabt und auch irgendwann die Leute bei diesem Fest fragen dann auch irgendwann, fragen sich gegenseitig, wie kann Jesus sich so dieser Frau gegenüber verhalten oder halt auch nicht jetzt groß was dazu sagen? Und Jesus geht auch darauf ein. Und ich möchte darüber sprechen, ob eigentlich wir als Christen zu einer Prostituierten gehen dürfen und Sex kaufen dürfen? Und die Antwort, nein. Amen. Das war die Predigt. Nein, es geht noch weiter. Und mir ist dieses Thema in den letzten Monaten, Wochen oder auch Jahren immer mal wieder über die über den Weg gelaufen. Und es hat sich hier so eine ganz, ich habe so festgestellt, dass es so eine, das gesellschaftliche Denken über dieses Thema hat sich extrem geändert. Früher war das eher etwas schmuddelig. Heute ist es ein immer etablierteres Thema. Da hat man irgendwie sympathische Zuhälter, die bei Maischberger in der Talkrunde sitzen, die einen einfach toll, total astreine Geschäftsleute sind und nett und sympathisch daherkommen. Und dann ist da eine junge deutsche Frau, die eine Prostituierte ist, selbstbewusst sie ihr Studium damit finanziert, also auch noch hochgebildet. Und die sagt, das ist immer schon ihr Traumjob gewesen und es geht hier um die freie Berufswahl und die Selbstbestimmung der Frau. Und auch so im privaten Bereich, da gibt's Fußballvereine, die machen halt ihre Touren, alle gehen dann ins Bordell und der Jüngste von der Truppe, der bekommt halt die Nutte ausgegeben. Es ist beim Junggesellenabschied, wo sozusagen kurz vor der Hochzeit dann auch ein gemeinsamer Bordellbesuch geplant ist. Oder halt auch überhaupt mal Leute, sich halt auch irgendwie mal auch der, vielleicht der ein oder andere einsame Mann oder der sich gerade in dem Moment mal einsam fühlt, doch auch mal verwöhnen lässt. Ich habe an die Hamburg-Mannheimer Versicherung gedacht, jetzt Ergo-Versicherung, die diese berühmte Incentive-Reise ihren besten Verkäufern angeboten hat, nach Budapest seinerzeit. Dort waren in dieser Badeanlage, da waren auch überall so Betten aufgebaut, mit Tüchern verhangen. Die Mitarbeiter sagen, waren ungefähr 100 Prostituierte da. Die Geschäftsleitung hat hinterher gesagt, ja, also vielleicht 20. Und das weiße Pulver, was sie sich in die Nase gezogen haben, das war dann wohl scheinbar das Trinkspiel Tequila, wo man ja Salz und Zitrone, also wo die Zitrone geblieben ist, haben sie nicht gesagt. Außerdem Salz in die Nase ziehen, ist natürlich irgendwie auch völlig bescheuert. Glaubt also kein Mensch. Die Mitarbeiter haben von hunderten Prostituierten gesprochen, die da waren. Und es gab Bändchen, hatten die Prostituierten ums Handgelenk. Rot war, glaube ich, irgendwie, das waren Hostessen, die haben so Essen gebracht, gelb, mit denen konnte man sich auf die Betten zurückziehen und machen, was man wollte. Und die mit den weißen Bändchen, die waren für die Vorstandsmitglieder und für die Top-Verkäufer. Darüber hinaus hatte jeder Mitarbeiter einen Stempel und konnte auf den Unterarm der Prostituierten so einen Stempel drauf machen, dass man hinterher bei der Abrechnung auch genau sehen konnte, welche Frau auch wie viel frequentiert wurde. Auch Peter Hartz, nachdem ja unsere Hartz-IV-Gesetze, der benannt wurden, auch er ist ja im Gerichtsurteil, er hat ja auch so im Rahmen von VW die Bordellbesuche so auch mit organisiert oder auch finanziert. Und irgendwo frage ich mich, also entweder bin ich verrückt oder irgendwie ist diese Welt um mich verrückt. Entweder bin ich und brauche irgendwo Korrektur in meinem Kopf, oder ein Großteil der Leute da draußen. Da hört man Argumente, ja, es ist doch irgendwie ja eine freie Berufswahl. Es ist Emanzipation. Man hört Argumente, man müsste diesen Frauen doch dankbar sein. Weil sonst, wenn diese Frauen das nicht tun würden, also wenn es nicht Leute geben würde, die diese Frauen hier ins Land holen und die dann halt auch dort vergewaltigt werden könnten, wenn die es nicht machen würden, dann würden die aber die deutschen Frauen herfallen. Man müsste ihnen doch dankbar sein. Und die Vergewaltigungszahlen würden doch steigen, wenn dies nicht da wären. Außerdem ist es doch das älteste Gewerbe der Welt. Das hat es immer schon gegeben und es ist doch vielleicht irgendwie ein Job wie jeder andere. Ich habe gedacht irgendwie, entweder ich bin hier irgendwie nicht mehr ganz normal oder diese Welt ist nicht mehr ganz normal. Dieses Gefühl haben Leute, die mit dem Herrn unterwegs sind, häufiger mal gehabt. Noah muss das gehabt haben. Irgendwie, dass er ein Prediger der Gerechtigkeit ist und sagt, Leute, das geht alles hier im Bach runter und alle Leute sagen, ja, klar, bau du mal dein Schiff. Vielleicht hat sich das Bonhoeffer gedacht oder Willem ten Boom, ein Holländer, der schon weit, weit, weit vor den Nazis gepredigt hat in Holland und gesagt hat, hier in Deutschland braut sich ein Antisemitismus zusammen. Den hat es in der Form noch nie gegeben und hat seine Landsleute vorbereitet, dass sie sich den Juden gegenüber solidarisch zeigen, dass man sich darauf vorbereitet hat. Und vielleicht hat er auch gedacht, alle Leute so, Mann, du bist total unentspannt, bleib doch mal locker. So schlimm ist es doch sicher nicht. Antisemitismus hat es immer schon gegeben, gehört doch vielleicht dazu. Aber ich bin überzeugt, dass hier in Deutschland etwas verkehrt läuft. Es ist kein normaler Job. Nur sehr wenige, es gibt hier eigentlich in diesem ganzen Bereich keine richtigen Zahlen. Der Polizeipräsident von Hamburg sagt, dass vielleicht 90%, die das tun, dazu gezwungen werden. Selbst wenn es nur 50% sind, ist es ein Riesenskandal. Das heißt also, wenn 10% das freiwillig machen und das jetzt wirklich auch als ihr Hobby zum Beruf machen, dann heißt es ja trotzdem, dass 90% dazu gezwungen werden, gegen ihren Willen. Und man kann sagen, dass so ungefähr ein Drittel aus purer Gewalt, Sack über den Kopf und keine Ahnung, im Bordell zum Beispiel habe ich eine Frau kennengelernt, die hat ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen, weil sie einen Bericht dafür gemacht hat, als die deutschen Friedenssoldaten im Kosovo waren. Und da waren die ganzen Soldatenlager, da hat man ganz viele Bordelle aufgebaut für die Soldaten, auch für die deutschen Friedenssoldaten. Und dort wurden Frauen aus Bulgarien, Minderjährige, geklaut. Und unsere Friedenssoldaten haben da das Angebot, die Dienstleistung genutzt. Nur wenige machen das freiwillig. Ein Drittel wird ungefähr aus purer Gewalt dazu gezwungen. Ein anderer Drittel wird hier nach Deutschland geholt mit völlig anderen Versprechungen. Ein Job als Au-pair, ein Job in einem Hotel und dann ist plötzlich hier, wachst du in dem totalen Albtraum auf. Und ein weiteres Drittel, so schätzt man, macht das aus Liebe, wird verliebt gemacht mit falschen Versprechungen, mit Geschenken und dort in Abhängigkeit gemacht und dort über diese Methode in diese Branche reingebracht. Nein, freiwillig macht das so gut wie keiner. Es ist auch kein normaler Job. Die Sterberate dieser Frauen liegt 10 bis 40 Mal so hoch wie der Durchschnitt. Es ist, gibt so eine Organisation oder die Traumatherapeuten, die sich gegen Menschenhandel und Prostitution aussprechen, sagen, dass es die Frauen eigentlich immer seelisch-körperlich dabei total draufgehen. Es kommt dazu, dass es, der Körper dieser Frauen anders reagiert. Der reagiert davon, dass ganz viele Dinge ausgeblendet werden, die nicht mehr gefühlt werden. Selbstwertgefühl muss ausgeschaltet werden, sonst kann man diesen Job nicht machen. Schamgefühl, Ekel, Geruchssinn, all das und selbst auch das Gefühl, also die Gefühlslosigkeit auch in der Intimzone ist komplett ausgeschaltet, sonst kann man das nicht überleben. Es ist kein normaler Job. Deutschland ist mittlerweile nach der Gesetzgebung von 2002 das Bordell Europas geworden. Hier geht alles, was in anderen Ländern nicht geht und ist damit auch die Drehscheibe und das Paradies für den Menschenhandel geworden. Man schätzt, also das ist die Schätzung von Verdi, dass so 200.000 bis 400.000 Sexarbeiterinnen gerade in Deutschland sind. Die kommen größtenteils aus Rumänien, Bulgarien. Aktuell ist auch Nigeria wird dort importiert. Und zu allem Übel geht dieser Trend in Deutschland auch immer mehr zu jüngeren Frauen und auch immer mehr zur Gewalt und Demütigung. Und keine Ahnung, wenn man sich damit beschäftigt oder auch mal die Leute hört, die damit wirklich zu tun haben, dann wird einem echt schlecht. Und dann ruiniert man sich eigentlich damit nicht nur den Sonntag. Und nebenbei bemerkt, müssen wir Menschen auch nicht dankbar dafür sein, dass es da Leute gibt, die 3-4 Straßen weiter eingesperrt sind. Weil das gar nicht stimmt, dass die Gewalt deswegen zurückgeht. In Nevada, das ist der einzige Bundesstaat in den USA, wo das legalisiert wurde, die Zuhälterei. Es gibt keinen US-Staat, wo die Gewalt, die Vergewaltigungsrate gegenüber Frauen so zugenommen hat wie in Nevada. Also die Legalisierung hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, nämlich die Gewalt hat zugenommen. Und irgendwie ist es ja auch klar, weil man damit ja eigentlich auch den Gedanken unterstützt, ein Mann kann ja eigentlich auch seine sexuellen Gefühle und Bedürfnisse ja gar nicht kontrollieren. Das geht ja gar nicht. So. Oder man kann ihm das wirklich nicht zumuten, dass er sich da beherrscht, sondern also das geht ja wirklich zu weit. Richtig, man nennt es das älteste Gewerbe der Welt. Und bereits im ersten Buch Mose wird das so mal beiläufig erwähnt, wie Juda in eine Stadt geht und sieht da eine junge Frau am Straßenrand sitzen und denkt, ach, das ist eine Prostituierte, da kehre ich mal ein. Damals war der Kurs irgendwie, ich glaube, eine Ziege. Und die ihr ein kleines Zicklein, was sie ihr dann hat zukommen lassen dafür. Auch die jüdischen Spione, die Jericho auskundschaften, tauchen erstmal in einem Bordell bei der Hure Rahab unter, die nebenbei bemerkt auch dann die Fronten wechselt und sich dem Volk Israel anschließt und zur Ur und noch ein paar Mal Ur, Großmutter von Jesus wird. Irgendwie gab es das schon immer. Aber nur weil es das schon immer gab, genau wie Mord und Totschlag, macht es das ja noch lange nicht irgendwie, dass das irgendwie okay wäre. Eine Bibelstelle aus dem ersten Korintherbrief, die ich euch gerne mal vorlesen möchte, da möchte ich mal den Thomas bitten oder den Johannes, die mal einzublenden. Da schreibt Paulus an die Korinther. Korinth ist eine griechische Hafenstadt und Paulus ist eigentlich von seinem Glauben her ein jüdischer Pharisäer, ein Ultraorthodoxer, ein super Konservativer, der dann Christ geworden ist. Aber kommt aus diesem Background, wo sehr, sehr streng dieses Thema angegangen wurde. Und dann kommt er nach Korinth, eine Stadt, wo das komplett anders ist. Das ist griechisches Denken, ein anderer Kontinent, eine andere Denkweise, eine Hafenstadt, ein Schmelztiegel der Kulturen. Nebenbei steht auch noch der Tempel der Aphrodite in dieser Stadt. Und dort war das so, dass es halt auch im Gottesdienst halt auch Separés gab, wo man während dem Gottesdienst dann halt auch zu Prostituieren gegangen ist. Und die Leute, das irgendwo zu deren Kulturkreis dazugehörte. Ähnlich wie bei uns. Und an die schreibt er Folgendes. Ich lese es erstmal in Luther. Ich finde, der Luther-Text ist ein bisschen schwierig zu durchschauen. Deswegen habe ich ihn auch noch mal in einer anderen Übersetzung euch direkt nochmal dahinter gelegt, weil es dann irgendwie auch ein bisschen deutlicher wird, weil man diese Sätze total falsch verstehen kann. Dort steht Folgendes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Die Speise dem Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. In der guten Nachricht wird so übersetzt: Ihr sagt, mir ist alles erlaubt. Mag sein. Aber nicht alles ist gut für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Ihr sagt, die Nahrung ist für den Magen und der Magen für die Nahrung. Gott wird ja doch allen beiden ein Ende machen. Kurz mal zur Erklärung. Ist ja ein bisschen komischer Text. Es ist ein Zitat, was so eine geflügelte Redewendung ist. Alles ist mir erlaubt. Das ist eigentlich die Kernaussage von einem griechischen Zweig der Philosophie. Da wurde gesagt, eigentlich sind wir Menschen doch Geist. Und wir haben halt irgendwie diesen Körper. Der Körper ist doch egal. Der Körper ist ja vielleicht irgendwie halt auch das Gefängnis, in dem wir leben. Aber eigentlich ist der Geist das Wichtige. Der Körper, naja, der hat seine Bedürfnisse. Man muss essen, man muss trinken, schlafen. Und der Körper ist halt, das Essen ist für den Magen da und der Magen fürs Essen. Und am Ende kommt doch sowieso beides unter die Erde. Das ist doch egal, was mit dem Körper so passiert. Und irgendwie ist doch alles erlaubt. Das war deren Spruch. Die Kyniker, denen schreibt man das so zu, denen verdanken wir auch das Wort, was wir so übernommen haben, die Zyniker. Die haben diese Lehre vertreten, irgendwie ist doch alles total egal. Und die Christen, die haben damals vielleicht auch gedacht, hey Mann, irgendwie, das ist unsere griechische Philosophie, eigentlich sagt doch Paulus irgendwie genau das Gleiche, die Freiheit der Christen, Jesus hat uns befreit, wir leben in Freiheit. Da ist doch irgendwie, ja klar, alles ist mir erlaubt. Und er sagt, nein, ihr sagt, alles ist mir erlaubt, aber das darf doch nicht dazu führen, dass ihr eure Freiheit wieder verliert. Das nützt euch doch gar nicht. Es gibt so viele Dinge, die euch schaden. Natürlich ist nicht alles erlaubt. Der Text geht weiter. Der Leib, aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn. Und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Den gleichen Text auch nochmal nach der guten Nachricht. Ich finde die Übersetzung auch sehr, sehr klasse, weil sie doch für mich manchmal verständlicher ist. Aber unser Körper ist deshalb noch lange nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, der auch der Herr über unseren Körper ist. Denn so wie Gott Christus den Herrn vom Tod auferweckt hat, so wird er durch seine Kraft auch uns vom Tod auferwecken. Hier geht es argumentativ darum, dass unser Leib nicht Wurscht ist. Der Gott der Bibel hat uns geschaffen mit Geist, Seele und Leib. Und du bist Geist, Körper und Leib. Das ist nicht das notwendige Übel. Auch wenn manches vielleicht daran ein bisschen übel ist. Oder irgendwie der ein oder andere Muskel irgendwie verspannt ist oder sonst irgendwas. Trotzdem, das bist du. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt, nicht nur seinen Geist oder seine Seele, sondern seinen Leib. Und er wird auch uns auferwecken, auch leiblich. Ob wir dann irgendwie einen komplett rund erneuerten Körper haben oder ob der komplett neu ist, aber wir werden nicht im Himmel, wird da nicht ein Seelentreff sein, sondern es wird auch ein Körpertreff sein. Es ist nirgendwo die Rede davon, dass der Körper, dass das irgendwie nicht dazugehört. Wir sind auch Körper. Der Herr ist leibhaftig auferstanden und auch wir werden irgendwie, in welcher Form auch immer, leibhaftig auferstehen. Das ist nicht irgendwie wurscht. Weiter im Text. Sollte ich nun die Glieder Christi, also das sind wir, nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Gleicher Text nochmal in der guten Nachricht. Wisst ihr nicht, dass ihr samt eurem Körper Glieder am Leib von Christus seid? Kann ich die Glieder von Christus einfach zu Gliedern von Prostituierten machen? Das darf nicht sein. Ihr müsst doch wissen, dass jemand, der sich mit einer Prostituierten einlässt, mit ihr ein einziger Leib wird. In den Heiligen Schriften heißt es ja, die zwei sind dann ein Leib. Aber wer sich mit dem Herrn verbindet, ist mit ihm ein Geist. Hier sagt die Schrift, du bist nicht nur mit deiner Seele Eigentum von Christus, nicht nur mit deinem Geist, sondern irgendwie auch dein Körper gehört dem Herrn. Und dass es nicht sein darf, dass es nicht erlaubt ist, dass es nicht gut ist, das zu tun. Der letzte Abschnitt von diesem Text. Flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leib, mit eurem Körper. Zur Vervollständigung auch nochmal die gute Nachricht. Hütet euch vor der Unzucht. Alle anderen Sünden, die ein Mensch begehen kann, betreffen nicht seinen Körper. Wer aber Unzucht betreibt, vergeht sich an seinem eigenen Leib. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Gott hat euch seinen Geist gegeben und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Er hat euch frei gekauft und als sein Eigentum erworben. Macht ihm also Ehre mit eurem Leib. Unser Körper ist nicht egal und das Körperliche ist auch nicht egal. Und dass es irgendwie auch ein Bruch, ein Zerriss ist, der Mensch, der ja eigentlich aus einem Guss ist, wenn sozusagen der Geist mit dem Herrn verbunden ist, sozusagen, wir sind ein Geist mit ihm und irgendwie körperlich gehen wir den anderen Weg. Das darf nicht sein. Und ich wünsche mir, dass irgendwie die Leute, die das so hören, hier, oder vielleicht auch die hören ja ganz sogar mehr Leute per MP3, diese Predigten, dass davon keiner mehr Sex kaufen sollte. Oder es entweder nie tut oder aufhört zu tun. Ich würde mir wünschen, dass mehr Männer irgendwo, wenn im Freundeskreis, in der Firma, die Idee kommt, wir können nach einem guten Geschäftsabschluss noch ins Bordell gehen mit unseren Geschäftspartnern, dass dann Leute sind, die sagen, auf keinen Fall. Ihr könnt gerne auf die Idee kommen, keine Ahnung, Juden zum Schweinebraten einzuladen, aber nicht mich irgendwie bei solchen Aktionen mitzumachen. Dass man, wenn im Sportverein, im Bekanntenkreis, dass man sagt, nein. Und es ist total wichtig, dass Leute um uns herum mal merken, hey, es gibt Männer, die sehen das auch noch vielleicht völlig anders. Es gibt auch Leute, die dazu noch eine ganz andere Meinung haben. Auch wenn die vielleicht nicht bei Meyersberger auftreten. Und die sich trauen, mal was dagegen zu sagen. Und zweitens, dass wir es selber nicht tun. Paulus schreibt, flieht der Hurerei. Das steht nicht, widersteht. Also ich bleib hier stehen und ich versuche zu widerstehen. Nein, flieht. Haut ab, wenn ihr merkt, das wird euch quasi angeboten. Dann nehmt die Beine in die Hand und haltet euch fern davon. Denn das ist ja so, alles, was man tut, und zwar wirklich alles, fängt in den Gedanken an. Alles fängt hier an. Kein Mensch kommt auf die Idee, irgendetwas zu tun, bevor er es nicht erstmal gedacht hat. Es fängt immer an mit einem Gedanken und aus einem Gedanken, wenn er irgendwie groß wird oder gepflegt wird, wird ganz, ganz häufig eine Tat. Und aus Taten, die man tut, wird vielleicht irgendwann eine Gewohnheit. Und aus Gewohnheiten wird irgendwann ein Charakter. Aber es fängt an mit den Gedanken. Und da ist eigentlich die beste Möglichkeit zu sagen, da fliehe ich erstmal. Und wenn irgendein Gedanke daherkommt, dann mache ich nicht mit. Den will ich gar nicht denken. Dem sage ich, okay, Gedanke ist ja toll, dass ich überhaupt was denke, aber ich denke jetzt mal, gib mir mal den Gedanken, du kriegst ein anderes Thema. Denk über Fußball nach. Oder irgendwas anderes. Oder über Urlaub. Oder ich singe jetzt ein Lobpreislied, was weiß ich. Aber in den Gedanken davon, dir sei alle Ehre in meinen Gedanken. Es geht in den Gedanken los. Nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die ich kennengelernt habe. Und ich war vor einiger Zeit bei so einer Fachtagung für Menschenhandel. Und das war sehr, sehr interessant. Ich war, glaube ich, noch nirgendwo, wo so hochkarätige Leute waren. Ich habe mich also wirklich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin ja hier der, der sich eigentlich da gar nicht mit auskennt. Und da ging es auch unter anderem an einem Vortrag darum, dass um diese Nachfrage in Deutschland zu befeuern, es geht um Angebot und Nachfrage, um die Nachfrage in Deutschland wird angestachelt und angekurvt und das führt dazu, dass die Frauen importiert werden. Das ist ein Sog nach Deutschland, weil die Nachfrage hier befeuert wird. Und die Nachfrage wird befeuert, ganz am Anfang, durch Pornografie. Das ist die Einstiegsdroge. Das muss jetzt nicht wählen, dass jeder Mann, der sich sowas anguckt, dann hinterher auch ins Bordell geht. Das machen nur circa 18% aller Männer regelmäßig, ins Bordell gehen in Deutschland. Muss man sich auch mal so vorstellen. 18% machen das regelmäßig. Pornografie konsumieren machen wesentlich mehr. Und das wird dir überall angeboten. Überall. Und es ist die Einstiegsdroge. Und es ist ja, ich meine, man kann ja irgendwie auch, und ich sage jetzt nicht, wir sollen ja alle irgendwie, sobald hier keine Frau darf mehr einen tiefen Ausschnitt haben und sonst irgendwas. Nein, überhaupt gar nicht. Das ist nicht mein Thema. Und doch sagt Jesus, dass wir beim Thema Ehebruch, wer eine andere Frau nur anschaut und sie in seinen Gedanken begehrt, der hat ihre Ehe eigentlich schon zerstört. Sich einfach nur mal gedanklich vorzustellen, ach, wie das wäre, mit der Frau nicht nur mal Mauer zu spielen. Und die ist eigentlich schon vergeben, dass das nicht gut ist. Und Jesus geht total ultra hart damit um. Er sagt, hey, und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann reiß dir lieber deine Augen raus. Lieber du kommst mit einem Auge in den Himmel an, als mit beiden Augen in der Hölle. Dann kommen wieder die Prediger aus Deutschland und sagen, so hat der Herr es ja nicht gemeint. So hat er es wirklich auch nicht gemeint, dass wir uns jetzt hier verstümmeln sollen. Definitiv nicht. So hat er es auch wirklich nicht gemeint. Das würde allem anderen, was in der Bibel steht, so widersprechen. Aber er sagt, das sei da konsequent. Ganz am Anfang, wenn du die Chance noch hast, deine Gedanken auch zu kontrollieren und zu sagen, nee, ich denke jetzt über Fußball nach oder über irgendwas anderes. Es ist die Einstiegsdroge. Und es fängt in Gedanken an, und am besten dann, wenn der Point of No Return noch nicht da war. Und ich glaube, das wäre so das Erste. Ich glaube, das oder die ersten beiden Punkte. Ich fände super, wenn es in Deutschland eine Gegenbewegung gibt, dass wir sagen, nee, wir wollen heilig leben. Wenn am Arbeitsplatz, im Sportverein, wenn das Thema aufkommt, dass wir sagen, nee, wir machen da nicht mit. Das geht aber auch gar nicht. Dass wir auch als Männer versuchen, eine reine Fantasie zu haben. Und das ist überhaupt nicht spießig oder sonst irgendwas, sondern das ist total schön. Das ist total super. Man sich, keine Ahnung, dann mal neben ein Kind setzt und mit dem spielt und man hat irgendwie hat das Gefühl, man sitzt neben jemandem, der so richtig noch total sauber ist, so völlig unverdorben ist. Das ist überhaupt nicht spießig, das ist nicht gesetzlich, das ist schön. Und ich glaube, dass der Herr, der Heilige Geist, uns auch ein Stück weit das möglich machen will, auch so zu leben. Und der letzte Punkt ist, den ich sagen muss, ich glaube, dass man auch Männer Ich meine, für Frauen, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht klischee-mäßig und du hast vielleicht auch denkst dir, okay, der Wolfgang haut hier aber auch ganz schön die Klischee-Orgel an, immer Männer, also die Frauen haben gar kein Problem, das ist ja auch nicht so, aber es ist vielfach ein Männerproblem, glaube ich, das zu kontrollieren. Das zu kontrollieren, wenn man das Bedürfnis nach Sex hat und es nicht befriedigt bekommt. Tendenziell ist das ja immer häufig so, dass Männer da häufiger Lust zu haben als Frauen. Das gibt sicher auch Ausnahmen. Aber dann gibt es ja so die Zeiten, wo das dann nicht so ist. Das kann krankheitsbedingt sein. Das kann sein, dass es aus Stress irgendwo nicht möglich ist. Und dass da irgendwie eine längere Zeit keine Lust da ist. Und die Bibel sagt, dass das an sich nicht gerade positiv ist. Wenn solche Situationen sind. An sich ist es nicht positiv, so eine, gerade in dieser Frustsituation, wenn jemand länger seine Bedürfnisse da irgendwie nicht mit klarkommt irgendwie und ganz die nicht befriedigt hat, dann kommt irgendwann der Teufel an und sagt, also, du hast es jetzt nun mal wirklich nötig. Und bei dir ist es ja wohl auch jetzt mal okay. Also, komm, du bist auch nur ein Mann. Machen doch alle. Also, muss ja nicht regelmäßig. Außerdem gibt es auch Schlimmere. Und du kannst ja auch nett sein. Und gibst vielleicht auch Trinkgeld. Und irgendwann kommt so eine Stimme und gibt dir auch direkt die Argumentation auch direkt mit meistens. Sie wird direkt mitgeliefert, warum das jetzt für dich mal okay ist und bei dir nicht schlimm ist und so weiter. Und auch überhaupt mal die Gedanken. Oder man guckt sich wenigstens mal was an, was einen stimuliert. Ein Vers auch aus dem 1. Korintherbrief dazu. Erstmal, was man tun kann, um das überhaupt vielleicht so eine Situation zu vermeiden. Entzieht euch einander nicht. Höchstens. Wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr ja doch nicht enthaltsam leben könnt. Vielleicht ist das ein Vers, wo viele Männer aufatmen und sagen, den lese ich auch meiner Frau heute einmal vor und sage, steht auch geschrieben, du verfügst nicht mehr über deinen Leib, sondern ich. Also, ich verfüge jetzt über deinen Leib, du musst wollen. Dann kann die Frau antworten, okay, aber du verfügst nicht mehr über deinen Leib und ich sage, du musst jetzt nicht wollen. Ja, grundsätzlich glaube ich, steckt ja aber schon auch was Wahres dran. An sich, sich dem Partner dauerhaft irgendwie zu verweigern, ist nicht gut, ist auch nicht einfach, trotzdem hat derjenige nicht das Recht, dann zu sagen, gut, dann ist mir jetzt auch alles egal, ja. Dann habe ich jetzt auch mal das Recht, irgendwie auch fremd zu gehen. Und doch macht man es dem anderen nicht leichter mit. Sonst verführt euch der Satan. Ich glaube, dass es dann wichtig ist, auch sich als Partner zusammenzusetzen und auch über diesen Frust auch zu reden. Zu sagen, ich bin irgendwie frustriert an dem Punkt. Das kommt zu kurz. Wie können wir wieder zueinander finden? Wie können wir wieder Zeit für Zweisamkeit finden? Wie können wir uns wieder zusammenraufen? Einfach jetzt zu sagen, okay, dann nimmt man das so hin, dann kann das sein, dass sich hier so auch der Anfang von etwas Schlechtem beginnt. Ja, das waren so die Punkte, die ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass wir eine Gegenposition machen. Und es tut sich auch was in Deutschland. Es gibt ein neues Gesetz, das wird ab Juli in Kraft treten, was wieder so ein bisschen in eine etwas bessere Richtung geht. Ich habe vor einiger Zeit war ich auf diesem Fachtagung, der erste Sprecher, denke ich mir doch, den kenne ich doch. Aber woher kenne ich den denn? Und als er anfing zu sprechen, sagte er, er ist Sozialarbeiter, Pastor geworden und war dann bei der Heilsarmee Chemnitz. Und ich so, ach, das ist ja cool. Heilsarmee Chemnitz und Jesus Fix Chemnitz, die haben fusioniert. Und haben gemeinsame Sache in Chemnitz gemacht, eine Gemeinde gehabt und da war er der Pastor. Daher kenne ich den. Und er hat irgendwann gesagt, ich muss auch, um diese ganze Prostitutionsgeschichte auch in Chemnitz irgendwie zu ändern, ich gehe in die Politik. Und da ist er in die CDU eingetreten und war völlig von den Socken, als er plötzlich in Chemnitz, was nicht die CDU-Hochburg ist, plötzlich gewählt wurde in den Deutschen Bundestag. Und er sitzt jetzt da und ist so der Führende, der die Initiative gemeinsam gegen Menschenhandel anführt und wo auch Dinge sich bewegen und eine ganz komische Koalition plötzlich auch sich geschmiedet wird, nämlich zwischen den Verbänden von Feministinnen und Christen. also die jetzt nicht in allen Punkten immer ins gleiche Horn stoßen. Und das war sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass wir auch ein Stück, ja, dass wir vielleicht von unserer Seite aus irgendwie auch was gegen die Nachfrage tun können. Dass wir die Nachfrage, ohne Nachfrage kein Angebot, dass wir etwas dagegen tun können und da irgendwie auch ein Stück weit nicht mitmachen. Und vielleicht auch erleben, dass sich das in Deutschland noch mehr ändert. Im Moment ist es wirklich, dass es in ganz Europa, es gibt kein Land, in dem es so schlimm ist wie bei uns. Kein Land. Es ist fürchterlich. Und die Empörung darüber ist noch nicht richtig da. Kommt vielleicht aber noch. Ich würde gerne einmal nochmal die Band bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte euch bitten, einmal aufzustehen. Und ich würde gern einmal für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist. Ein gönnerhafter Gott, ein dankbarer Gott, ein positiver Gott, ein liebevoller Gott. Ich danke dir für unsere Körper, die du uns gegeben hast. Und ich bitte dich darum, dass wir dich mit unserem Körper ehren und dir die Ehre geben. Ich bitte dich darum, dass du allen Frauen, allen Männern irgendwie hilfst, mit einer total sauberen Fantasie, mit sauberen Gedanken durchs Leben zu gehen. Oh Gott, und das ist so schwer. Dir sei alle Ehre in meinen Gedanken. Dir sei alle Ehre in meinen Gedanken. Gott, das wäre so super, wenn das nicht nur, ja, wenn es immer mehr dahin kommt, dass dir wirklich, dass alle meine Gedanken, dass ich die hier so vorlesen könnte und alle sagen, Halleluja, Amen. Dir sei alle Ehre in meinen Gedanken. Und Gott, ich weiß, dass das irgendwie, wenn wir uns jetzt alle sagen, jawohl, ab heute sind wir total clean, das schafft ja keiner irgendwie. Also vielleicht ein, zwei, aber die meisten von uns kriegen es ja doch nicht auf die Kette. Irgendwann kommt der Teufel an und wird irgendwie, macht ein super Angebot und irgendwie verkauft uns das und wir fallen wieder rein. Und ich bitte dich darum, dass du uns Kraft gibst, dass wir lernen, ganz früh Nein zu sagen. Nee, das denke ich nicht. Dass wir ganz am Anfang das irgendwie in den Gedanken das boykottieren. Bitte gib uns Mut an den Arbeitsplätzen, dagegen aufzustehen. Dass wir sagen, nee, das ist nicht normal. Das ist scheiße. Da werden Frauen verheizt. Und Leute kaputt gemacht. Und ich bitte dich, dass wir auch in unserer Gesellschaft, dass wir hier einen Wandel erleben, auch an dem Punkt. Und dass sich Dinge verändern. Ich danke dir für das Gebet, nicht irgendwie bla bla ist. Das Gebet jetzt nicht nur ist, dass ich hier dieses Thema hier, diese Monitorbox erzähle, sondern dass, wenn wir beten, dass es Kraft hat. Dass es Kraft hat, uns zu verändern. Dass es Kraft hat, auch über die Stockterstraße hinaus Dinge zu verändern. Und ich bitte dich darum, dass wir da auch eine Veränderung erleben. Jesus. Und ich bitte ihm, dass keiner irgendwie das Thema wie so doof in den Hals bekommt oder irgendwo hinterher frustriert rausgeht. Ich bitte ihm, dass wir einen Neuanfang wagen. Irgendwie. Alle unsere Gedanken sollen dir Ehre bereiten. Und dass wir es erleben, irgendwie da an dem Punkt heilig zu leben, in der schönen Heiligkeit, so wie du, Herr. Nicht bieder oder irgendwie distanziert oder verklemmt, sondern in Freiheit. Heiliger Geist, ich komm und Heiliger Geist, komm und tu dein Werk in uns. Amen.